Ja, herzlich willkommen zur vierten Episode vom Podcast über agiles Produktmanagement. Heute wieder zu Gast der Alex Fürstenau. Moin.
Moin, Tobi.
Genau. Ich bin Tobi Bayer, ich mache hier den Podcast über agiles Produktmanagement, leider etwas sträflich vernachlässigt in der letzten Zeit, aber es gibt gute Neuigkeiten, denn der Alex hat sich bereit erklärt, jetzt in etwas regelmäßigeren Abständen mit mir eine kleine Reihe innerhalb dieser Serie des Podcasts zu machen. Es gibt also eine neue Staffel quasi und heute ist die erste Episode von Staffel 2. In den ersten drei Episoden der ersten Staffel ging es so ein bisschen allgemein um agil. In der ersten Episode habe ich mit Vicky und Bernd über agil gesprochen. Dann habe ich in der zweiten Episode mit Alex über, was ist einmal hier agile Produktentwicklung allgemein und mit dem Bericht vom Product Camp. Und in der dritten Episode habe ich mit Roman Pichler gesprochen, wie man denn agiler Produktmanager wird und was das so bedeutet. Damit habe ich jetzt mal die allgemeinen Episoden so ein bisschen abgerundet und was der Alexander und ich jetzt machen werden, ist eine kleine Reihe, eine neue Staffel mit kürzeren Episoden, in denen es darum geht, die einzelnen Meetings aus dem Scrum-Ablauf und vielleicht noch weiteres einmal genauer zu beleuchten, was ist das, was macht man da und was ist dann da mit Fokus natürlich auf den Produktmanager bzw. den Product Owner, was ist da die Rolle des Product Owners, was ist die Besonderheit da drin. Okay?
Genau.
So, und starten tun wir heute mit dem Sprint Planning. Es war ein bisschen schwierig rauszufinden, was ist denn jetzt das erste Meeting. Es ist halt ein Zyklus. Iterative Entwicklung bedeutet, dass man immer wieder von vorn anfängt. Man hätte natürlich auch sagen können, wir fangen mit der Product Discovery irgendwie an, aber das ist ein etwas größeres, schwierigeres Thema, das wir jetzt aussparen wollen, sondern wir behandeln mal erstmal die Meetings, die zu einem normalen Sprintzyklus dazugehören. So. Und der Sprint fängt an mit dem Sprint Planning. Was macht man denn so beim Sprint Planning?
Genau, das Sprint Planning, wie der Name schon sagt, geht es um das Planen und zwar um das Planen des nächsten Sprintes, also die nächsten 1, 2, 4 Wochen. Und der Ablauf sieht vor, dass der Product Owner das Backlog mitbringt und die einzelnen Stories vorstellt, die einzelnen Backlog-Items und dann bespricht man in erster Linie, was man schaffen kann. Das ist so der erste Teil des Sprint-Plannings und im zweiten Teil, wie denn die Arbeit umgesetzt wird.
Okay, also Sprint-Planning hat zwei Teile sozusagen.
Ja, genau.
Es gibt auch Firmen, in denen das explizit aufgeteilt wird. Bei Xing haben wir das gemacht mit Sprint-Planning 1 und Sprint-Planning 2. Mhm. Das haben wir dann irgendwann weiter aufgelöst, dass man nur noch ein explizites Sprint-Planning-Meeting macht, in dem der erste Teil stattfindet. Der zweite Teil passierte dann so flüssig an Bord.
Ja. Ist ja im Prinzip wie bei uns jetzt.
Ja, genau. Gut, konzentrieren wir uns mal erstmal auf den ersten Teil. Der Sprint fängt an und wir setzen uns zusammen und müssen gucken, was wir machen in dem Sprint. Wie machen wir das?
Genau, dann setzen wir uns zusammen in einem Meeting und der Product Owner hat natürlich seinen Backlog gut vorbereitet, im ausreichenden Detailgrad zur Hand.
Oh shit.
Wenn das ein laufender Sprint ist, also wenn das nicht der erste ist, dann kann man schon gucken, wie unsere Performance oder die Performance des Teams war in der Vergangenheit. Dann kann man schon mal abschätzen, wie viel wir dann auch in diesem Sprint schaffen werden. Man guckt sich an, wie unser aktuelles Produkt aussieht. Das nimmt man mit rein in das Sprint-Planning. Und man schaut sich auch an, wie wohl die Kapazität des Teams aussehen wird. Also gibt es irgendwelche Urlaubszeiten oder Trainingszeiten oder sonst irgendwelche Sachen, die ausfallen, so Feiertage oder ähnliches, die eventuell in unseren Sprint mit reinfallen. Ja, und dann bespricht man jedes einzelne Item und guckt, wie passt das in den Sprint?
Ja, genau. Also wenn man einen Plan für die nächsten 2 Wochen machen will, dann hilft es halt wirklich genau zu gucken, was haben wir alles an Informationen, die uns dabei helfen können. Und das Letzte, was du genannt hattest, einmal die Kapazität besprechen, ist natürlich umso wichtiger, je kürzer der Sprint ist. Ne? Also wenn man Sprints hat, die eine Woche lang dauern, dann ist ein Ausfall von einem Tag schon bemerkenswert, weil also wenn ein Feiertag in der Woche liegt, durch Scrum hat man natürlich noch ein bisschen Overhead, was die Meetings angeht, also das Sprint Planning und das Review Meeting und eine Retrospektive möglicherweise, ein Grooming Meeting, keine Ahnung was, also an Netto-Arbeitszeit in einem Ein-Wochen-Sprint kann man eigentlich dann vielleicht 4 Tage rechnen, und wenn davon einer wegfällt, ist ein Viertel. Da muss man halt genau aufpassen, wie viel Zeit man überhaupt zur Verfügung hat. Das ist aber nur eine Information, die man hinzuzieht. Velocity aus den letzten Sprints, die man sich angucken kann. Also wie viele Stories hat man in den letzten Sprints geschafft und vielleicht auch noch, wie groß waren die. Da kommen wir dann vielleicht in der Grooming-Session dazu, falls wir das noch besprechen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir sollten mal eine Sendung zum Thema Grooming machen.
Definitiv.
Man kann ja entweder so arbeiten, dass man einfach sagt, eine Story ist halt eine Story. Und die Storys sollten alle möglichst gleich groß sein. Das ist eine ziemlich coole Technik. Aber man kann auch sagen, die Storys sind durchaus immer unterschiedlich groß. Und dann misst man die so in Story Points. Kann man ja gucken, wie viele Story Points hat man im Schnitt in den letzten 4 Sprints geschafft. Oder 3 oder wie viele man immer hinzuziehen möchte in die Berechnung. Und kann dann abschätzen, okay, in Anbetracht der Kapazität, die wir eben berechnet haben, glauben wir, dass wir wieder so und so viele Storypunkte schaffen. Und dann kann man schon mal, wenn dann das Backlog richtig vorbereitet ist, von oben quasi gucken, wie viele Stories schafft man denn wohl so ungefähr von denen, die da jetzt als nächstes kommen.
Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man, dass das Backlog sozusagen in einer brauchbaren Form ist oder in einer guten Form.
Ja, genau. Und da sind wir gerade bei meinem Job als Product Owner, muss ich natürlich dafür sorgen, dass das Backlog in einer sehr guten Verfassung ist. Das bedeutet, dass die Stories, die am wertvollsten sind, also die Priorisierung im Product Backlog soll ja so sein, dass die Stories, die am sinnvollsten als nächstes zu tun sind, also die höchste Priorität haben, das ist ja eine geordnete, nach Priorität geordnete Liste von Backlog-Items, User-Stories vielleicht. Und da will man halt ganz oben die Sachen haben, die am wertvollsten sind. Allerdings, also vor jedem Sprint-Planning setze ich mich tatsächlich nochmal explizit ans Backlog ran und versuche nicht nur nach, was ist am wertvollsten, nach oben zu sortieren, sondern auch nach, was gehört hier möglicherweise zusammen. Denn auch wenn man eigentlich entscheiden könnte, naja, diese eine Story, die zum Thema X gehört, die ist am wertvollsten. Zum Thema X gehören noch weitere Stories, aber diese erste Story vom Thema Y, die wäre auch am wertvollsten. Dann haben wir noch vielleicht noch ein Thema Z. Die ist dann vielleicht die drittwertvollste, so allgemein betrachtet, dann würde ich vielleicht trotzdem gucken, ob ich diese Stories aus dem Thema Y und Z nicht vielleicht hinten anstelle an vielleicht noch lieber 1-2 Stories aus dem Thema X, damit der Sprint einen besseren Zusammenhang hat. Ne, ich sortiere dann nicht nur nach Werthaftigkeit und also die Größe der Stories kommt natürlich auch noch mit rein, wenn man Stories unterschiedlicher Größe hat. Sondern ich versuche auch darauf zu achten, dass die Stories, die ganz oben sind im Backlog, auch einen thematischen Zusammenhang haben. Also ich versuche es. Geht das nicht immer.
Das stimmt, aber das hilft natürlich dann ganz besonders, ein schönes Sprintziel zu finden, was dem Team dann hilft, sozusagen im Laufe der Sprints Entscheidungen zu treffen, ob man denn andere Sachen mit reinnehmen muss oder andere Stories vielleicht lieber weglässt.
Sprintziel ist ein ganz guter Punkt, denn es geht ja im Sprintplanning nicht nur darum, Stories auszuwählen, sondern eigentlich geht es darum zu überlegen, also kannst du das formulieren, dieses Sprintziel, was ist das?
Also das ist eigentlich das, was man, das formuliert, was man mit dem Sprint eigentlich erreichen will, so in, weiß nicht, vielleicht einer Zeile oder zwei Zeilen oder einen Satz, der ausdrücken soll, welchen Mehrwert dann unser Sprint sozusagen unserem Produkt bietet.
Genau, und die Storys, die dann dazugehören, die unterstützen also nur dieses Sprintziel. Wenn das Sprintziel zum Beispiel ist, wir nehmen mal ein Beispiel von einer Sache, an der ich noch nicht gearbeitet habe. Ganz beliebt sind immer so Flugbuchungsseiten als Beispiel in der Literatur. Also wenn das Sprintziel ist, man soll Flüge suchen können, dann könnte dieses Epic, also der größere Zusammenhang Flüge suchen, aufgeteilt sein in User-Stories wie ich möchte ein Eingabefeld haben auf der Startseite, wo ich Sucheingaben angeben können möchte und dann, wenn ich auf OK drücke, komme ich auf eine Ergebnisseite. Eine andere Story, die dazugehören könnte, wäre sowas wie Autocomplete. Das heißt, wenn ich anfange, was reinzutippen in die Suchmaske, dann gibt's, weiß nicht, wenn ich HAM eingebe, dann wird halt Hamburg vorgeschlagen als Zielort oder was auch immer. Und so könnte es halt noch eine ganze Reihe anderer Stories geben, die mit in dieses Epic, diesen Zusammenhang Flugsuche oder Reisesuche hineinpassen. Aber das eigentliche Sprintziel könnte halt sein, ja, als Besucher der Flugbuchungswebseite möchte ich Flüge finden können durch eine Suchmaske. So, und dann muss ich als Product Owner entscheiden, okay, welche Stories gehören so alle dazu, sortiere die alle in dieses Epic rein und überlege dann, um dieses Sprintziel zu erreichen, welche Stories sind denn da die wichtigsten? Vielleicht ist das mit dem Autocomplete eine nette Sache und sollte man auf jeden Fall irgendwie machen, aber um das Sprintziel zu erreichen, ist es nicht essentiell. Das heißt, ich stelle es vielleicht im Sprint ganz hinten an oder überlege mir sogar, na gut, das machen wir in einem anderen Sprint. Ja, gut, dann haben wir also, wir wissen, wie so die Velocity vom Team ist, was die Kapazität ist und was das Sprintziel ist. Und ja, wie gehen wir dann vor, um tatsächlich die Stories auszuwählen? Weil um aus dem Product Backlog dann von ganz oben das Sprint Backlog rauszuschneiden, das dann quasi die Planung für den Sprint ist, wie macht man das? Sage ich einfach, okay, Velocity war 17 Storypunkte, ihr nehmt jetzt die oder wie machen wir das?
Nee, das ist nicht so. Im Prinzip ist das so, dass du immer eine Story vorstellst und sagst, okay, das ist jetzt die wichtigste oder die zweitwichtigste, je nachdem, wo wir gerade sind.
Nächstwichtige.
Die nächstwichtige, genau. Und das Team sagt, okay, haben wir verstanden und wir haben die vielleicht auch schon abgeschätzt. Und dann würde der Scrum Master fragen, okay, ist das denn genug für diesen Sprint? Seid ihr der Meinung, wir sollten noch mehr reinnehmen? Und dann kannst du im Prinzip die nächste Story vorstellen oder das nächste Backlog-Item. Und das geht so lange, bis dann das Team sagt, oh nee, das ist jetzt genug, weil das Team entscheidet, wie viele Stories die aufnehmen.
Richtig. Da gab es früher nochmal den Begriff Commitment. Das war in meiner ersten Firma noch irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Begriff, dass man dann am Ende des Spin-Plannings quasi sich als Team committed hat, ja, das schaffen wir und da sagen wir zu, dass das geschafft wird. Das fühlte sich tatsächlich immer so wie eine Verpflichtung an, das dann auch wirklich zu schaffen.
Also das Thema Commitment wird eigentlich heute auch wieder ein bisschen hochgespült und das finde ich auch wichtig, aber ich glaube, das Commitment auf das Sprintziel finde ich wichtiger als das Commitment auf, wir schaffen genau diese Stories, weil das ist ja genau das, was das agile Mindset praktisch sieht, dass Realitäten passieren und man eben nicht vorher sagen kann, okay, wir werden auf jeden Fall diese Sachen abarbeiten können.
Ja, das stimmt. Also das Team sollte tatsächlich committed sein, diesen Wert zu liefern, der durch diese User Stories ausgedrückt wird. Aber das bedeutet eben nicht, dass sie dazu verpflichtet sind und irgendwie eine Strafe bekommen, wenn sie es nicht schaffen. Und ich glaube, andersrum ist Commitment auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass halt der Product Owner, der halt die fachliche Verantwortung für den Produkterfolg trägt, dass der sich quasi verpflichtet, dem Team nicht noch andere Stories als die da jetzt im Sprint-Backlog stehen, oder eben ein anderes Thema als das Sprintziel irgendwie während des Sprints noch mit unterzujubeln. Also das ist quasi so der Vertrag, der am Ende des Sprintplannings geschlossen wird, eher implizit mittlerweile, nicht so explizit, so wir schwören jetzt alle, dass wir dieses Sprint-Backlog abarbeiten. Sondern mehr so, ja gut, das ist jetzt der Sprint, darauf haben wir uns geeinigt und wir versuchen das. Der ist halt beiderseitig. Ne? Das Team verspricht quasi, auf dieses Sprintziel hinzuarbeiten. Und der Product Owner verspricht irgendwie an diesem Sprintziel für die Dauer des Sprints nichts zu rütteln.
Genau.
Ja. Naja. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die ich muss mal gerade mal überlegen, auf welches gehe ich zuerst ein. Thema User Story. Also wir haben eben über User Stories gesprochen, die wir dann auswählen. Eines der wichtigsten Merkmale einer User Story, die halt ja, ein Feature oder ein Produktbestandteil oder eine Produkteigenschaft beschreibt, ist in meinen Augen, dass sie nicht, dass sie irgendwie im Backlog steht als User Story mit Akzeptanzkriterien und allen ist klar, worum es dabei geht, sondern eine User Story ist immer ein Versprechen, darüber zu reden. Ne? Das ist also, wenn da steht, als Nutzer möchte ich gerne Suchvorschläge bekommen, während ich eine Suchanfrage eingebe, dann kann man das zwar so stehen lassen, aber das geschriebene Wort, auch die Akzeptanzkriterien, die sind halt immer nur Anhaltspunkte und Dokumentation dessen, was man besprochen hat. Das Wichtige an der User Story ist, dass man nochmal drüber spricht. Das heißt, auch im Sprint Planning ist es immer hilfreich, die Story nochmal anzugucken, drüber zu sprechen, dass man nochmal abgleicht, haben wir ein gleiches Verständnis davon, was diese User Story sagt und was sie möchte. Und das sollte man nicht außer Acht lassen, denn passiert ja doch immer wieder, dass die Story vielleicht schon ein bisschen älter ist. Die war vielleicht vor ein paar Wochen mal im Grooming-Meeting, wurde durchgesprochen und geschätzt und so. Und naja, die Entwickler haben vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht über die Story seitdem und der Product Owner auch, hat vielleicht nochmal mit Stakeholdern gesprochen und möglicherweise hat sich die Vorstellung dessen, was diese Story aussagt, nochmal irgendwie verschoben. Deswegen ist es immer ganz gut, dieses Versprechen, nämlich drüber zu reden, einer User Story dann nochmal einzuhalten und irgendwie nochmal drauf zu gucken und nicht einfach zu sagen, ja, die Story ist jetzt mit drin, wir wissen ja alle Bescheid.
Das finde ich, ist glaube ich auch der wichtigste Punkt dabei, dass was wirklich dieses Versprechen gegeben ist, wir reden darüber und nicht, dass das heißt, okay, wir versuchen jetzt, dass die User Story zu ersetzen oder dass das Product Requirements Document, was damals gab, in hunderten Seiten durch die User Story zu ersetzen, sondern dass es wirklich so bewusst klein gehalten ist.
Genau, bewusst klein gehalten, das bedeutet eben auch, dass man nochmal drüber spricht. Das gilt übrigens auch im Sprint, auch wenn man früher oder in der klassischen Scrum-Welt, gibt es ja auch schon, ne? Die klassische Scrum-Welt, schön. da hat man dann gesagt, so ja, die Story ist jetzt im Sprint und da wird nichts mehr dran gedreht. Halte ich für falsch, weil auch während des Sprints sollte man zum Beispiel im Stand-Up oder in anderen Meetings durchaus nochmal über Stories reden können und Sachen, die man vielleicht vorher vergessen hat, nachziehen können, weil sonst ist es nicht mehr agil, sonst ist das irgendwie festgeschrieben, was man tun muss und das ist ja auch falsch.
Sonst ist es halt ein Mini-Wasserfall.
Mini-Wasserfall.
Wie so schön ausgedrückt ist, ja.
Ja. Gut. So, jetzt habe ich das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte, gerade wieder verdrängt. Also während der Auswahl der Stories muss man darauf achten, dass vielleicht nochmal drüber gesprochen wird, wenn das zu lange her ist. Und dann hat man eine Reihe von Stories ausgewählt, die hoffentlich auf ein Sprintziel passen. Was macht man dann? Dann schreibt man vielleicht das Sprintziel nochmal auf. Ne?
Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde das auch wichtig, dass das an Bord hängt, das Sprintziel, damit es halt immer bewusst ist und damit man dann auch zur gegebenen Zeit im täglichen Stand-up darauf zurückgreifen kann und Entscheidungen anhand des Sprintziels treffen kann. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
Gut. Wie gesagt, das klappt nicht immer. Gerade wenn ein Produkt sich der Fertigstellung nähert oder bestimmte Meilensteine anstehen, wo halt auch andere Teile der Firma oder externe Kunden drauf warten, dann kommt es halt immer wieder vor, dass man Reste von Sprintzielen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zusammenfasst in, ja, wir runden mal hier und da nochmal ab. Oder dass man technische Schuld, die man sich vielleicht aus Versehen aufgeladen hat, aufräumt. Das gibt es halt auch immer wieder. Ne? Dass man, also wir sagen da immer durchfeudeln zu. Einmal feucht durchfeudeln oder durchwischen. Das muss auch sein. Wenn man als Product Owner darauf achtet, dass jedes Sprintziel immer Kundenwert liefert im Sinne von, es kommt was Großes Neues dazu, dann baut man möglicherweise technische Schuld oder Produktschuld auf, dass man Sachen nicht abschließt. Und das ist natürlich dann in der Zukunft ein großer Nachteil. Ja. Außerdem sollte man als Produktmanager ja auch darauf achten, dass man nicht immer nur neue Features hinzufügt. Das ist ja kann nicht Sinn eines Produkts sein, dass man immer nur hinzufügt. Manchmal muss man eben auch bestehende Teile abändern abrunden oder auch wieder Sachen ausbauen, von denen man festgestellt hat, die wollte man so gar nicht. Man lernt ja auch als Produkt immer wieder dazu, was gut funktioniert.
Da gibt es natürlich einen schönen Spruch. Perfektion ist erst dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann.
Ja, genau.
Und das trifft es eigentlich aus meiner Sicht auch ziemlich gut. Und du hast gerade gesagt, dass diese kleinen Sachen praktisch keinen Wert liefern für das Produkt, aber das tun sie natürlich auch.
Ja, ja, richtig.
Nur keinen wirklich großen, weiß nicht, kein großes Sprintziel.
Die sozusagen. Größe des Wertes würde ich da gar nicht bewerten wollen, sondern es, also wenn man so ein Sprintziel hat, wie man will auf Suchanfragen irgendwie tolle Ergebnisse bekommen, dann ist das ein neues Feature, was halt irgendwie auch groß sichtbar ist und insofern halt sehr wertvoll, dass man halt das auch gut verkaufen kann. Wenn man aber eine Reihe von kleineren Sachen macht, die man in vorherigen Sprints vielleicht nicht fertig bekommen hat, oder was vielleicht sogar auch architektonische Verbesserungen sind, die der User gar nicht zu sehen bekommt, sondern die einfach für die Zukunftsfähigkeit des Produktes sorgen, da kann man halt nicht von hier ist ein großes neues Feature sprechen, mhm, sondern es geht ums Abrunden und dadurch wird halt auch großer Wert geschaffen, der ist nun nicht ganz so sichtbar,
ja,
und vielleicht nicht ganz so in Worte zu fassen, dass man sagen kann, das Sprintziel ist jetzt Suche ist möglich oder so, sondern ja, da ist dann das Sprintziel abrunden oder durchfeudeln.
Oder durchfeudeln, reloaded.
Hatten wir auch schon. Ja, genau. Gut, dann haben wir einen Sprint-Backlog. Das bedeutet, man hat aus dem Product-Backlog eine Reihe von Items, Dingen rausgesammelt, die man abarbeiten möchte. Wie geht es dann weiter?
Naja, also wir haben dann noch das Sprintziel, haben wir dann hoffentlich schon definiert oder gefunden. Das ist eigentlich auch so eine Teamaufgabe. Das finde ich, das klappt auch meistens sehr gut. Das ist jetzt nicht immer, dass der Product Owner oder der Scrum Master oder eine bestimmte Person das vorgibt, das Ziel, sondern das entsteht auch häufig aus dem Team heraus. Das finde ich ganz schön. Genau, dann kommt praktisch das Sprint Planning 2, die Aufteilung der einzelnen Stories oder einzelnen Backlog-Items in Tasks. Also die Planung, wie denn die einzelnen Arbeiten umgesetzt werden.
Nennt sich dann Task Breakdown manchmal auch, ne?
Ja, es gibt da natürlich wieder, ja, wie immer, diverse Namen, also Task Breakdown oder Sprint Planning 2 halt. Mhm. Es gibt bestimmt noch diverse andere, genau, und das ist eigentlich, naja, also da ist der Product Owner jetzt nicht mehr so wichtig in dem, während dieses Teil des Meetings. Allerdings kann natürlich auch da noch auftauchen, dass das Team sich entscheidet oder das Team feststellt, wir haben uns da vielleicht doch ein bisschen zu viel Sachen aufgeladen. Wir haben gemerkt, dass beim Task Breakdown zu viele Sachen entstanden sind, dass wir dann doch irgendwie was weglassen müssen, auch vielleicht vom Backlog, also vom Sprint-Backlog. Und dann muss man natürlich mit dem Product Owner verhandeln, wer.
Richtig. Also der Product Owner ist ja verantwortlich für das Was des Produktes und das Team ist verantwortlich für das Wie. Das heißt, wenn es dann wenn die Sachen, die umgesetzt werden sollen, in dem Sprint ausgewählt sind, also das Was feststeht, dann geht es um das Wie und dann guckt man auf die Stories und überlegt, welche Arbeitsschritte und welche Dinge müssen dann getan werden, um das zu erreichen. Und da hat dann tatsächlich das Team auch die Entscheidungshoheit. Wenn die dann entscheiden, wir müssen eine neue Datenbank aufsetzen oder wir müssen hier mit dieser anderen Abteilung irgendwie eine Zusammenarbeit klären und so, müssen da Meetings machen und so, dann hat der Product Owner da erstmal nichts mehr zu sagen. Und tatsächlich bin ich dann als Product Owner gar nicht mehr so essentiell. Allerdings sollte ich verfügbar sein. Das heißt, wenn während des Task Breakdowns noch Fragen auftreten im Sinne von jetzt machen wir es so oder so und das hängt dann vielleicht von einer Frage ab, die vorher nicht geklärt worden ist, dann muss der Product Owner halt da sein, um diese Frage zu beantworten. Und da kommen wir gleich zu einer Schwierigkeit, die ich in der Vergangenheit auch schon gehabt habe. Wenn man nämlich zwei Teams hat, die man gleichzeitig betreut als Product Owner, dann ist es halt eine zusätzliche Schwierigkeit. Also erstmal ist das ein ungünstiger Zustand, weil man sich als Product Owner halt schlecht teilen kann. Die Arbeit als Product Owner für ein Team ist halt eigentlich ein Vollzeitjob. Da soll man sich nichts vormachen. Wenn man zwei Teams hat, dann hat man zwei Vollzeitjobs. Das ist sehr anstrengend. Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, wenn beide Teams die Sprints parallel machen. Hat zwar den Vorteil, dass man das Review-Meeting möglicherweise gemeinsam machen kann. Hat man einen größeren Termin, wo beide Teams ihre Ergebnisse vorstellen. Das ist auch für die Stakeholder angenehm, dass sie dann halt nur in ein Meeting kommen, brauchen, wenn sie dann Interesse daran haben, wie die Sprints verlaufen sind. Aber genau dann beim Sprintanfang, beim Sprintplanning, wenn man dann beide Sprintplannings der beiden Teams hintereinander macht, dann ist man vielleicht gerade im Sprintplanning des anderen Teams, während Sprintplanning 1 des zweiten Teams, wenn das Team das zuerst das Sprintplanning gemacht hat, schon beim Task Breakdown ist und dann ist man eben nicht verfügbar. Das ist halt eins dieser Probleme, die auftreten, wenn man als Product Owner zwei Teams hat. Ja. Bin ich ganz froh, dass ich jetzt nur noch ein Team habe, für das ich Product Owner bin. Ja, gut. Und dann hat man quasi eine Liste von User Stories oder Backlog Items, die man ausgewählt hat für den Sprint und die dazugehörigen Arbeitsschritte, Tasks oder was auch immer aufgedröselt, sodass dann der Sprint beginnen kann.
Genau. Bei dem Task Breakdown müssen nicht nur Tasks dabei rausputzen, sondern es können auch andere, weiß nicht, Modelle dabei rausfallen, also typische Diagramme, die einem helfen, zu entscheiden, was gemacht werden soll, irgendwelche Mockups, die schon mal darstellen, wie denn die Benutzeroberfläche aussehen soll und solche Sachen. Das ist aber, ja, also das kann am Board hängen, aber die meisten Teams machen das, glaube ich, schon irgendwie elektronisch, zumindest wenn sie das, die Tasks auch oder die Stories elektronisch haben, digital.
Ja, genau. Und dann kann es losgehen, ne? Dann kann der Sprint anfangen.
Genau, dann bei uns ist das so, dass dann das erste Stand-up gleich stattfindet und das dann gleich geplant wird, was dann an dem Tag passiert.
Ja, würde ich fast vorschlagen, dass wir in der nächsten Sendung das Thema Stand-up uns vornehmen.
Bietet sich irgendwie an.
Bietet sich jetzt gerade irgendwie an.
Ja.
Haben wir noch irgendwas vergessen? Meine Rolle als Product Owner im Sprint-Planning, ist die klar geworden?
Ich glaube, die ist ganz gut beleuchtet worden. Die Wichtigkeit auf jeden Fall. Ja. Vor allem die Wichtigkeit des Backlogs dabei.
Die Vorbereitung ist halt das A und O.
Ja.
Also das einzige, also das wichtigste Asset, was ein Product Owner zu verantworten hat, ist halt das Product Backlog. Da muss halt immer viel Aufmerksamkeit drauf liegen. Und wenn das Product Backlog sehr gut vorbereitet ist, dann bedeutet das, dass so ein Sprint-Planning halt auch wirklich schnell gehen kann. Ne? Dass der Product Owner am Anfang des Sprint-Plannings einmal vorstellt, guckt mal, das sind die obersten Stories, die hängen übrigens so und so zusammen. Ihr kennt sie alle schon, das gehört ja auch mit zur Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung des Product Backlogs, macht der Product Owner ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Team. Schaut er da immer wieder drauf in den Grooming-Sessions und sonst was. Und wenn das halt gut gelaufen ist, dann muss man im Sprint-Planning auch gar nicht mehr so viel über die Stories reden, sondern ist halt exzellent vorbereitet, das Team weiß Bescheid und erfährt dann halt im Sprint-Planning auch nichts Neues mehr, sondern weiß schon, als nächstes machen wir die und die Stories, die gehören so und so zusammen und dann kann das auch recht fix gehen. Also du hattest was rausgefunden in der Literatur, für einen Monatssprint sollte man 8 Stunden planen?
Genau, das war so, was im Scrum Guide stand.
Ja. Also ich finde ja erstmal, wenn Sprints einen Monat laufen, dann hat man viel zu wenig Möglichkeiten, nochmal nachzusteuern, sondern muss während des Sprints möglicherweise nochmal wieder Anpassungen machen und so. Ich finde kürzere Sprints immer besser. Aber ein 8 Stunden Sprint-Planning-Meeting hatte ich noch nie, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, so lange in einem Sprint-Planning zu sitzen und darüber zu reden, was könnten wir denn wohl möglicherweise im nächsten Sprint schaffen, sondern die besten Sprint-Plannings, die ich gehabt habe, waren halt wirklich, wenn das Product Backlog so gut vorbereitet ist, dass alles schon vorher feststeht, dass man dann nur noch einmal über das Sprintziel redet, das sollte drin sein und dann irgendwie anhand der bekannten Velocity sagt, okay, wahrscheinlich schaffen wir diese und jene und diese Story und dann ist man nach einer Viertelstunde durch mit dem ersten Teil des Sprint-Plannings. Der zweite Teil dauert natürlich immer abhängig davon, wie klar dem Team ist, wie es diese Storys umsetzen will. Also das kann möglicherweise jedes Mal gleich lang dauern oder ja, hängt halt auch wieder davon ab, wie viel Risiko in den Storys steckt. Ne? Wenn da irgendwie evaluiere mal, wie man dies und jenes lösen könnte, als Story drin vorkommt, dann kann das Team natürlich irgendwie lange Zeit überlegen, wie die Evaluation stattfinden soll. Und bei einer Story setzt dies und jenes um. Da ist vielleicht offensichtlich, wie man es macht und dann schreibt man es eben runter aus. Da ist glaube ich, ein kurzes Sprint Planning 2 nicht unbedingt besser als ein langes Sprint Planning 2. Also das ja, weiß ich nicht.
Ja, also diese 8 Stunden, also oder dieser Ein-Monats-Sprint, der stammt ja eigentlich aus der Zeit, wo eine Lieferung eines Produktinkrements nach einem Monat eigentlich total utopisch war, wo eher diese Planung in Jahren gemacht wurde.
Stimmt.
Und weiß nicht, kann sein, dass da noch was aus dieser Richtung noch etwas, dieser ein Monat stammt. Allerdings wurde der Scrum Guide ja auch regelmäßig aktualisiert, von daher weiß nicht, aber es hängt natürlich stark von dem Produkt ab, was man macht.
Richtig.
Wie lange man sprinten kann überhaupt.
Absolut, wenn man so ein Boxed-Product hat, wo man irgendwie CDs ausliefert oder wo Kunden sich etwas installieren müssen, um das Produkt zu nutzen, da sind längere Sprints vielleicht nicht so schlimm. Also da ist es vielleicht auch für den Kunden eher nervig, wenn er alle 2 Tage eine neue Version hat. Bei Online-Produkten, die halt Online-Portale sind, wo der Kunde sich nichts installiert, sondern der nutzt einfach ein Portal, da kann man halt jederzeit releasen und jederzeit Sachen veröffentlichen, und da sind kürzere Sprints vielleicht besser. Ich habe jetzt leider gerade die Zahlen nicht im Kopf. Ich habe letztens gehört, dass Google allein für ihre Suche pro Tag viele hundert User-Tests durchführt, also AB-Tests. Das heißt, dass sie auch genauso häufig Releases irgendwie raus, oder ja, vielleicht nicht genauso, vielleicht veröffentlichen sie mehr in einem Schwung, aber die sind halt ununterbrochen am Deployen und Testen und Deployments wieder zurückziehen und so. Mhm. Das ist natürlich irgendwie ziemlich heftige Nummer. Google ist natürlich mit der Google-Suche auch mal eine Webseite mit ordentlich Traffic.
Ja, das glaube ich auch.
Da ist einfach mal richtig Dampf auf dem Kessel. Das ist bei kleineren Online-Portalen dann vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dass man so häufig Tests durchführt, weil die Zahlen, die man in so kurzer Zeit bekommt, eben noch nicht aussagekräftig sein können.
Das denke ich auch. Ich meine, Facebook ist natürlich auch so ein Beispiel, dass die dann releasen für bestimmte Länder oder, weiß nicht, auf bestimmte Server nur oder so, damit sie dann möglichst schnell Feedback kriegen zu einem bestimmten Feature oder so.
Ja.
Ja. Und ich glaube, diese 8 Stunden oder diese 4 Stunden für einen 2-Wochen-Sprint sind eigentlich nur so, weiß nicht, wenn man weiter drunter liegt oder weiter drüber, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht was ändern kann, was verbessern kann oder so. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich da sagen wollte.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja immer gut, wenn man irgendwelche Anhaltspunkte hat, an denen man messen kann, sollten wir mal gucken, ob alles gut ist. Ne? Ja. Das heißt, diese Vorschriften gibt es ja sowieso nicht im Scrum Guide, sondern das sind alles so Anhaltspunkte, die einem halt helfen sollen, sein eigenes Vorgehen vielleicht nochmal zu reflektieren.
Ja, es gibt schon so Vorschriften, dass man halt diese Rollen hat und die Meetings macht und die Artefakte und so weiter. Sonst würde man andersrum sagen, macht ihr einfach keinen Scrum. Aber ich glaube, diese 8 Stunden für ein Meeting oder sowas, also das steht da jedenfalls nicht so fest drin, dass das jetzt einem Meeting stattfinden muss.
Okay. Gut, dann haben wir es, glaube ich, zum Thema Sprint Planning.
Ich denke auch.
Kurz und knackig, hoffentlich kurz genug. Und dann freuen wir uns auf die nächste Episode dieser Staffel.
Genau.
Wo es dann zum Thema Stand-Up geht. Also vielen Dank, Alex.
Vielen Dank, Tobi.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.